Wisst ihr, was ich gern hätte? Lange, hübsch gestylte Fingernägel. Bunt angemalt. Am besten für jede Woche mit einem anderen Thema. Für diesen Sonntag fiel mir so eine Raute ein mit weiß und schwarz und dunkelblau. Mit langen Fingernägeln hat man gleich eine elegante Handhaltung. Anmutig. Aber ich verzichte. Zugunsten von etwas, was mir noch wichtiger ist. Fürs Klavierspielen. Man kann natürlich auch mit den Nägeln die Tasten runterdrücken. Es kommen Töne heraus aus dem Klavier. Aber Kontrolle, Fingerspitzengefühl, der Feinschliff, der geht einfach nicht mit langen Fingernägeln. Also muss ich mich entscheiden und ich entscheide mich fürs Klavierspielen und gegen die langen Fingernägel. Ein Verzicht, der sich für mich lohnt. Denn das Klavierspielen ist einfach viel wichtiger für mich. Das ist für meine Seele wichtig, für Beziehungen zu anderen Menschen, für mein Gehirn zum Üben, zum Trainieren, aber auch ganz wichtig für meine Beziehung zu Gott. Also ich gewinne dadurch, dass ich auf etwas verzichte. Verzicht gehört zu unserem Leben. Das ist so. Wir verzichten auf etwas, um etwas anderes zu gewinnen, um etwas zu haben, zu fühlen, zu erleben. Manche von euch haben auf ein gemütliches Frühstück im Bett verzichtet, um hier im Gottesdienst sein zu können, um Menschen zu treffen, Impulse zu bekommen, um Gott zu begegnen und ihn zu loben. Es gibt Menschen, die verzichten auf Süßigkeiten, um ihre Figur zu behalten. Gelingendes Leben braucht Verzicht. Wir können nie alles haben oder sein. Wenn ich eine Ausbildung zum Friseur mache, dann kann ich nicht gleichzeitig Krankenschwester lernen. Wenn ich einen Partner wähle, sage ich damit Nein zu allen anderen, die möglicherweise auch Partner sein könnten. Wenn wir also Ja zu etwas sagen, sagen wir immer auch Nein zu irgendetwas anderem. Manchmal bewusst, manchmal aber auch unbewusst, ohne dass wir das wirklich entscheiden. Allerdings ist Verzicht nur dann wirklich Verzicht, wenn wir eine Wahl haben. Wenn ich nicht die Wahl habe, dann verzichte ich nicht. Dann kann ich nicht anders. Also ein Mensch, der nicht genug Nahrung hat, verzichtet nicht auf Essen, sondern leidet skandalös unter der Ungerechtigkeit der Welt. Viele Menschen verzichten nicht darauf, in Urlaub zu fahren. Sie können es sich schlicht und einfach nicht leisten. Verzichten heißt, ich wähle eine Möglichkeit und verzichte auf eine andere, die ich hätte. Ich halte auch aus, dass dieser Verzicht Schmerz mit sich bringt, weil ich eben auf etwas verzichte, was vielleicht auch ganz schön wäre. So verzichte ich zum Beispiel am kommenden Wochenende auf eine Geburtstagsparty, auf die ich mich sehr gefreut habe. Aber ich habe mich dazu entschieden, zu meinen Eltern zu fahren. Es gibt da etwas, was wir klären müssen, und das können wir nicht von hier aus machen. Das ist nötig, dass wir da hinfahren. Ich freue mich auf meine Eltern auch. Ich mag sie, aber ich finde es schade, weil ich eben nicht auf dieser Party sein kann. Während unseres Urlaubs im März finden mindestens 3 oder 4 Ereignisse statt, die ich auch gern erleben würde. Und da muss ich mir entscheiden. Der Urlaub, den wir unbedingt brauchen, mal zusammen, endlich mal wieder, oder diese 3 oder 4 Erlebnisse, die auch toll sein werden. Wir haben uns für den Urlaub entschieden. Verzicht heißt auch, diesen Schmerz aushalten zu können, dass etwas dann auch nicht geht. Dass wir etwas nicht erleben, nicht haben werden. Das gehört dazu. Und trotzdem ist es hoffentlich ein lohnender Verzicht. Wir verzichten auf etwas, weil wir etwas anderes im Auge haben, weil da ein Ziel ist, das wir erreichen müssen oder wollen, ein Erlebnis, das wir gerne mitmachen wollen, ein höheres Ziel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns das erlebt haben, dass sie etwas auf etwas verzichten für etwas, was sich lohnt. Wäre mal spannend, nachher vielleicht auch beim Kaffeetrinken mal so ein bisschen zu erzählen. Was hast du erlebt? Wie ist es dir damit ergangen? Hat es sich wirklich gelohnt? Was hast du damit erlebt? Verzicht kann sich tatsächlich lohnen. Menschen fühlen sich wohl, wenn sie ihre Figur halten können. Menschen sind entspannt, wenn sie Urlaub haben können. Wir freuen uns, also die meisten von uns vielleicht aktuell nicht mehr, aber wir kennen das, man freut sich über eine gute Zensur, die man sich abgerungen hat, aufs Kino verzichtet, um zu lernen, damit das gut klappt. Es gibt Menschen, denen geht es gut mit weniger Arbeit und weniger Geld und mehr Zeit für Familie. Wir können glücklich sein, Glück erleben, trotz Verzicht. Wir sind zufrieden, nicht weil wir alles haben. Wir sind glücklich und zufrieden, wenn wir merken, wir haben uns gut entschieden. Und unser Leben kann sich erfüllen, gut und sinnvoll und reich sein, auch wenn wir eben nicht alles haben, was vielleicht theoretisch gehen könnte. Leben braucht Verzicht. Wir können ein erfülltes Leben führen, auch wenn wir uns entscheiden, auf etwas zu verzichten. Jemand sagte einmal, jedes wertvolle Ziel fordert Verzicht. Jeder, der etwas Wesentliches erreichen will, muss verzichten. Normalerweise führt man dann so Beispiele an von Marathonläufern, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber es ist logisch, wenn man Langstrecke laufen will, dass man eben auf Dinge verzichten muss, damit das klappt. Es gibt im Kirchenjahr zwei Zeiten, die besonders vom Verzicht geprägt sind, die traditionell damit zu tun haben. Eine Zeit ist die Adventszeit, die haben wir jetzt nun gerade hinter uns, und eine ist die Passionszeit, die haben wir vor uns. Beide Zeiten gelten im Kirchenjahr als Vorbereitung und Besinnung auf diese großen Festtage, auf Weihnachten und auf Ostern, die großen Freudentage über das Leben. Fasten gibt es schon in der Bibel, nur drei kurze Beispiele. Mose und Elia im Alten Testament, die 40 Tage fasten. Im Neuen Testament wird von Jesus berichtet, der 40 Tage fastet. Frei von jeglichen Ablenkungen bereiten die sich auf eine Besonderheit vor, auf eine besondere Berufung, darauf einen besonderen Auftrag zu erfüllen. Im Christentum hat sich aus diesen Vorbildern des Alten und Neuen Testamentes eine Empfehlung für Taufbewerber herausgebildet. Und zwar, dass sie ein oder zwei Tage vor ihrer Taufe fasten. Die Taufe fand immer am Ostersonntag statt und man hat dann halt Karfreitag und Karsamstag gefastet als Täufling. Diese Fastenzeit, die wir heutzutage kennen, die an Aschermittwoch beginnt und Ostersonntag dann endet, die hat sich erst spät ausgebreitet, so im 7. Jahrhundert ungefähr. Und da ging es um Buße, um Umkehr, darum, sich zu läutern, sich zu besinnen auf das, was wichtig ist, auf Gott. Fasten ist aber jetzt auch wieder in. Es gibt viele Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, nach unserer Erkenntnis, die fasten. Die reden darüber, auf was sie alles verzichten, auf bestimmte Speisen oder Getränke. Oder Menschen, die neue Gewohnheiten einüben, regelmäßig spazieren gehen, Sport treiben, was auch immer. Menschen verzichten auf Nikotin, auf Fernsehen, auf das Internet. Es gibt Menschen, die das schaffen angeblich. Viele Millionen Menschen nehmen an irgendwelchen Fastenaktionen teil. Und da gibt es eine Menge, ganz verschiedene christliche Organisationen, die das anbieten. Die evangelische Kirche unter dem Motto 7 Wochen ohne. Der Verlag Andere Zeit mit dem Motto 7 Wochen anders leben. Immer mehr Menschen nutzen diese Zeit, 7,5 Wochen oder 7 Wochen, wenn man die Sonntage wegrechnet. Sonntage sind keine Fastentage, sondern Feiertage, das bleibt. Viele Menschen nutzen diesen Anstoß, um etwas im Leben zu verändern, um sich zu hinterfragen, um mal so auf die Routine des Lebens zu gucken und zu gucken, ist das alles eigentlich gut so? Sollte ich etwas ändern? Wo geht das Wesentliche unter dem Unwesentlichen? Worauf kommt es an? Die Fastenzeit kann eine Zeit des Nachdenkens sein, darüber, wie ich mit mir umgehe. Bin ich gut zu mir überhaupt? Auch eine Zeit des Nachdenkens darüber, wie gehe ich mit anderen um? Bin ich gut zu anderen Menschen? Wie gehe ich mit Gott um? Bin ich gut zu Gott? Bin ich mit Gott unterwegs? Wo stehe ich da? Und Fastenzeit kann eine Zeit sein, wo wir anfangen zu hinterfragen, ob das, was wir tatsächlich leben, mit dem übereinstimmt, was wir glauben. Wir werden natürlich, ganz natürlich von der Gesellschaft geprägt. Da können wir uns gar nicht rausnehmen. So eine besondere Zeit kann eine Zeit sein, mal innezuhalten und zu sagen, die Werte, die in der Gesellschaft sind, sind das wirklich meine Werte? Oder möchte ich mich dagegen irgendwas mal auflehnen, revolutionär sein? Brauche ich das, was in der Gesellschaft gang und gäbe, ist immer mehr? Es muss ja immer mehr sein, immer mehr, immer besser. Kann ich nicht auch sagen, nee, ich mache da nicht mit, ich brauche nicht mehr. Ich habe, was ich brauche. Kann ich getrost etwas sein lassen? Also die Fastenzeit als eine Zeit des Verzichts, als Revolution gegen diesen Wahn, immer mehr, immer besser. Die Fastenzeit als Anlass, sich auf das zu fokussieren, was wirklich wesentlich ist. Jetzt brauche ich mal hier den Beamer mit irgendwas, musst du überspringen, glaube ich, egal. Das Thema der evangelischen Fastenaktion 2015 lautet: Du bist schön, 7 Wochen ohne runtermachen. Zeigst du uns mal die junge Frau? Das ist das Mottofoto. Eine junge Frau, bei der sozusagen die Schönheit aus ihr herauswächst. Blumen, die sie sich da ins Oberteil gesteckt haben, ein bisschen merkwürdig. Vielleicht so nach dem Motto, natürliche Schönheit kommt von innen, wie kann man das sonst darstellen? Ich weiß nicht, ob wir diese Frau als schön bezeichnen würden. Sie ist ja ein bisschen blass, Gesicht eher kantig, Nase schon ein bisschen groß. Die Frisur, na, da ließe sich auch noch was machen. Mal abgesehen von dieser merkwürdigen Idee mit den Blumen da. Aber vielleicht gerät jemand anderes auch in Schwärmen und sagt, boah, diese Haut so klar und rein und wie Alabaster, das Profil mit klaren Linien, die Wangen zart gerötet, die Augen sanft, aber doch bestimmt eine schöne junge Frau. Schön. Wir haben ja eher die Tendenz, ich behaupte das mal, ihr könnt mir nachher gern widersprechen, nicht jetzt, eher die Tendenz, uns runterzumachen. Oder wann hast du dir das letzte Mal gesagt, du bist schön? Oder dann so, ich bin schön. Ihr könnt ja mal überlegen, in welchem Jahr das gewesen sein könnte. Wir sind immer noch davon überzeugt, dass Schönheit sich objektiv feststellen ließe. Als ob es so einen Katalog gäbe. So bestimmte Zahlen spielen dann eine Rolle und wer weiß was noch. Überlegen wir mal, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Energie wir darauf verwenden, damit wir gut und präsentabel aussehen. Oder vielleicht sogar mehr als gut. Das ist manchmal schon eine ganze Menge. Also klar, dass man nicht dreckig durch die Gegend geht, okay. Aber wir machen mehr als nicht dreckig zu sein. Definitiv. Unsere Gesellschaft ist so. Und vielleicht haben wir uns tatsächlich schon ein bisschen zu doll angepasst, dass wir gucken, wie wir aussehen und wie andere aussehen. Das springt uns natürlich gleich ins Auge, aber wir bleiben da meistens auch hängen. Ich behaupte das mal. Und heutzutage wird ja alles gestylt, von der Shampooflasche bis zum Geräusch beim Schließen einer Autotür. Da gibt es Menschen, die sich damit beschäftigen, dass uns das anspringt und dass uns das gut gefällt. Alles soll beim ersten Wahrnehmen uns positiv ins Auge springen und gefallen. Und das gilt auch für Menschen. In den Vereinigten Staaten gibt es angeblich die Tendenz, dass ganz normale junge Mädchen zum Schulabschluss eine Schönheitsoperation geschenkt bekommen. Wie furchtbar ist das denn? Tut's nicht auch ein Buch oder eine CD oder meinetwegen ja auch ein Handy, aber eine Schönheits-OP so als selbstverständlich? Nicht, dass sowas nicht auch mal nötig sein kann. Man darf das sicher nicht gleich alles so wegwischen, aber junge Mädchen, selbstverständlich, was wünschst du dir? Auch eine OP. Ästhetik ist wichtig. Ich glaube, dass Gott Dinge schön gemacht hat, damit sie uns gefallen. Wir brauchen es, dass Dinge schön sind. Sie sprechen unsere Sinne an, sie öffnen unser Herz, sie kommen in unsere Seele. Aber oft überbewerten wir das, die äußere Ästhetik. Und wir vergessen dabei, dass es auch sowas gibt wie eine innere Schönheit. Und die sieht man eben logischerweise nicht auf den ersten Blick. Interessant wäre mal, wenn man selber mal überlegt, mit was wir uns mehr beschäftigen oder wie wir uns mit was beschäftigen, mit äußerer Schönheit und mit innerer Schönheit. Worauf verwenden wir mehr Zeit? Um das mal so ganz banal an dem Zeitfaktor festzumachen. Die Aktion der Evangelischen Kirche in diesem Jahr möchte zu dem zweiten Blick ermutigen. Entdecke die Schönheit an dir. Entdecke die Schönheit an anderen. Nicht schöner werden, lautet die Devise. Stattdessen sind wir aufgefordert, 7 Wochen lang darauf zu verzichten und selbst zu optimieren, also immer besser zu machen, was unser Äußeres und unser Auftreten angeht. 7 Wochen lang nicht runtermachen, sondern wahrnehmen, anerkennen und aussprechen, was schön ist an uns und anderen. Das hat nichts mit Hochmut zu tun, nein. Wir erkennen damit an, was Gott geschaffen hat, was er schön geschaffen hat, was er für sehr gut befindet, nämlich uns Menschen. In christlichen Kreisen lebt ja leider immer noch manchmal die Überzeugung, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ein furchtbares Konzept. Wenn ich mal nicht rumnöle, dann ist es gut. Das ist kein Konzept, mit dem wir gut leben können oder Gott loben. Vielleicht steckt dahinter die Angst, dass wir hochmütig sein könnten oder eitel. Aber definitiv fallen wir damit auf der anderen Seite vom Pferd. Wir vergessen dabei, wie Gott zu uns Menschen steht, mit welcher Liebe er jeden Menschen einzigartig gemacht hat. Jemand sagte den Satz, wir sind wunderschöne Einzelstücke, unverwechselbare Originale. Wahrscheinlich würden wir die Adjektive weglassen. Einzelstücke, klar, Originale, ja. Wunderschön. Ich weiß nicht, bei dem, wem wir mehr Zweifel haben, bei uns selber oder bei dem, der neben uns sitzt. Weiß ich nicht. Ihr habt vor kurzem hier im Gottesdienst über Psalm 139 nachdenken dürfen und den präsentiert bekommen. Und ich möchte euch einen Vers daraus auch nochmal präsentieren, der für mich so die Grundlage dieses ganzen Themas überhaupt ist. Jemand erlebt und bekennt, damit ist das für mich auch hier eine theologische Aussage, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das lag nicht daran, dass dieser Mensch perfekt aussah, Modelmaße hatte, sicher nicht, sondern er hat etwas verstanden. Und zwar, dass Gott der ist, der gemacht hat und dass Gott es gut gemacht hat. Hausaufgabe, stellt euch vor den Spiegel zu Hause, am besten ein Ganzkörperspiegel, der ist nämlich Hammer, und sagt diesen Satz, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Das ist nicht einfach. Versucht mal nicht rumzumäkeln, was euch nicht gefällt, die dünnen Haare, der Bauch oder die kurzen Arme oder was auch immer, sondern versucht mal diesen Satz zu sagen, laut und wirken zu lassen, was Gott Tolles geschaffen hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das können. Also ich behaupte mal, die Hälfte von uns kann das gar nicht. Ich frage mal, nee, nächsten Sonntag bin ich ja bei meinen Eltern. Vielleicht denke ich dran, mal abzufragen, ob es jemand geschafft hat. Und zwar überzeugend. Ungelogen sozusagen. Ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht habe. Weil wir immer nur sehen, was uns nicht gefällt, oder? Da ist doch die Liste lang. Ich bin zu klein zum Beispiel. Das weiß ja jeder. Ich muss immer zu Leuten hochgucken, komme an Dinge nicht ran. Außerdem bin ich sowieso zu klein für das, was ich wiege. Also irgendwie stimmt da so manches nicht. Und mich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, Gott, aber du hast mich gemacht. Gut, vielleicht kann ich noch was ändern, sicherlich. Aber grundsätzlich, wow. Und vor allem dann mal so von außen langsam den Weg nach innen zu gehen. Also jetzt vielleicht nicht zur Bauchspeicheldrüse, aber zu den inneren Werten zu kommen. Was hat Gott mir denn an Werten gegeben? Und damit meine ich auch gar nicht das, was ich kann. Das wäre ja wieder so Leistung, ne? Ich präsentiere Gott, was ich Tolles kann, sondern wie bin ich denn als Mensch? Ich bin ein Mensch, der, ja, ergänzt das mal für euch, wer seid ihr? Grundsätzlich reicht ja erstmal zu sagen, ich bin ein Mensch, Punkt. Das macht mich schön. Ich habe Werte, ich bin ein wertvoller Mensch in Gottes Augen. Nicht jeder meiner Nachbarn weiß das oder zeigt mir das so. Nicht herummäkeln an dem, was uns normalerweise an Nicht-Wunderbaren sofort ins Auge springt, sondern das mal auszuhalten. Wir sind nicht perfekt, darum geht es nicht. Sondern zu lernen, mit Gottes Augen die Schönheit in uns zu entdecken. Glauben wir denn nicht, dass Gott mehr sieht, wenn er uns ansieht, als unser leichtes oder auch vermehrtes Übergewicht? Dass er mehr sieht als die große Nase, die dünnen Haare? Glauben wir nicht daran, dass Gott begeistert ist von uns? Wenn Gott uns anguckt, dass er sagt, wow, ich bin so froh, dass es dich gibt und in meinen Augen bist du wunderschön. Ihr sagt doch auch zu euren Kindern, ihr seid toll, auch wenn sie mal nicht toll. Also ich meine, auch wenn sie mal irgendwas gemacht haben, was nicht toll ist. Und davon gibt es immer was. Das spielt aber keine Rolle, weil der Blick da ist, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist schön. Und damit sind nicht diese Maße da im Gesicht gemeint oder so. Eine andere Frage ist, haben wir überhaupt das Recht, Gottes Schöpfung zu kritisieren? Inwieweit ist es in Gottes Sinne, dass wir irgendeinen Menschen, uns oder einen anderen, auf das Äußere reduzieren oder darauf, wie er sich gibt? Ich glaube nicht, dass das in Gottes Sinne ist. Du bist schön. 7 Wochen ohne runtermachen. Die Fastenaktion will uns ermutigen, das Unverwechselbare zu entdecken und wertzuschätzen an uns, in uns und an anderen und in anderen. Das beste Beispiel ist eigentlich wie fast immer Jesus dafür, natürlich. Er hat sich von den Äußerlichkeiten nicht abschrecken lassen. Das ist ja das, was viele so aufgeregt hat, dass er den zweiten Schritt gegangen ist, dass er den zweiten Blick gehabt hat und gesagt, nee, ich guck noch mal hin bei Zachäus. Da ist noch mehr, als dass er klein ist und sich da mit dem Geld beschäftigt und Leute den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Da ist mehr bei dem. Und Jesus hat das nicht nur gedacht, er ist hingegangen und hat das freigelegt. Wie Jesus mit Menschen umgeht, zeigt uns, wie es gehen kann. Jesus durchschaut die Frömmigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, die nur auf den äußeren Schein gucken, guckt auch bei ihnen dahinter. Und er umgibt sich mit Menschen, die ja von anderen Menschen auf ihr Äußeres reduziert werden. Er richtet Menschen auf. Er richtet sie nicht zugrunde. Menschen gehen ermutigt und neu und voller Lebensmut aus der Begegnung mit Jesus wieder raus. Boah, wenn das jemand sagen würde, wenn ich Maren begegne, gehe ich ermutigt wieder nach Hause. Boah, das wäre klasse. Wenn Menschen, die uns begegnen, sich runtergemacht fühlen oder runtergemacht werden sogar, sondern sagen, boah, ich bin ein Stück aufgerichtet durch die Begegnung. Jesus hat natürlich noch einen ganz anderen Stand als wir. Wir sind natürlich anders. Aber Jesus lebte von dieser ganz innigen Beziehung zum Vater. Er wusste, wer er ist. Und vielleicht würde man heute sowas sagen, so er ruhte in sich. Er wusste, wer er ist. Und hatte einen Stand im Leben und lebte nicht von dem, wie andere Leute ihn finden und was sie über ihn denken. Deshalb kann er ganz entspannt mit Menschen umgehen, die nicht so dementsprechend was normal war. Deshalb hatte Jesus keine Berührungsängste. Das heißt, je mehr wir in Gott gefestigt sind, desto eher wird uns das auch gelingen. Mit uns selbst und auch mit anderen. Liebe Gemeinde, wir sollen nicht schlecht machen, was Gott geschaffen hat. Weder an uns noch an anderen. Runtermachen ist oft viel einfacher. So mit einzufallen in den Chor, ja, nee, irgendwie passt alles nicht und ja, ich habe meine Funde auch noch nicht runter und was auch immer. Es kostet Überwindung, das Positive zu entdecken. Das ist manchmal tatsächlich auch ein bisschen anstrengend. Es kostet Überwindung, sich selbst zu sagen, du bist schön. Das klingt so komisch. Oder einem anderen das zu sagen oder irgendwie vielleicht mit anderen Worten zu sagen oder nur zu denken. Allein die Einstellung zu ändern, ändert ja schon in der Begegnung etwas. Wir sind schön, weil wir Geschöpf und Ebenbild Gottes sind. Das macht uns schön. Da jeder Mensch Geschöpf und Ebenbild Gottes ist, ist jeder Mensch folglicherweise schön. Lasst uns das entdecken in dieser Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Die Fastenzeit kann eine Gelegenheit sein, uns vor Gott zu prüfen, okay, ich habe auch den Mut, mal auf meine hässlichen Seiten zu gucken. Äußerlich oder innerlich auch. Was sind denn Seiten, die Gott nicht gefallen? Wo gibt es einen Punkt, wo ich ansetzen kann, vielleicht auch was zu ändern mit meiner Ungeduld oder damit, dass ich Leute ständig runtermache? Fasten kann eine Gelegenheit sein, uns vor Gott zu prüfen und zu fragen, wie finde ich denn einen schönen Umgang mit anderen? Wie schaffe ich das denn her? Ich will das ja. Wo fange ich denn an, einen Menschen nicht runterzumachen? Bei allem gilt natürlich, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Aber Gott liebt uns erstmal. Und auf dieser Grundlage können wir aufbauen und den nächsten Schritt tun. Lasst uns die Schönheit suchen. Und nicht nur, weil die Sonne so schön scheint und die Blümchen kommen und der Frühling ins Land zieht, sondern die Schönheit, die Gott geschaffen hat. Lasst uns würdigen und feiern, was Gott gemacht hat. Vor allem, wo es nicht offensichtlich ist. Lasst uns die Schönheit suchen, sie nicht übersehen. Lasst uns neue Maßstäbe haben. Im Alten Testament steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Lasst uns doch diesen Blick lernen, den Gott hat. Das können wir lernen, das können wir uns schenken lassen. Wir können diesen Blick schulen und immer sensibler dafür werden, zu sagen, oh, schon wieder in die Falle getappt. Okay, ich habe den Menschen nach seinem Äußeren bewertet, jetzt gucke ich nochmal hin. Das ist auch eine Entscheidung. Lasst uns verzichten aufs Runtermachen und neu entdecken, was Gott geschenkt hat. Du bist schön. Ja, mit diesem Kompliment an euch schließe ich und hoffe, dass wir das lernen, das Gute zu entdecken, das Gott geschaffen hat, das Schöne. Amen.